Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des WBS-Podcast. Zum Abschluss der Staffel 2 Lebenslang Lernen mit und vom WBS gibt's wieder einen internationalen Gast. Das folgende Gespräch mit Professorin Jo van Herwegen ist ins Deutsch übersetzt. Für alle, die das Gespräch ohne Übersetzung hören wollen, habe ich auch die englische Version hochgeladen, wie schon bei der vorletzten Folge mit Fionnuala Tainen. Fionnuala und Jo haben übrigens zusammen das Lernbuch My Own Williams Learning entwickelt, das in der Folge 12 vorgestellt wird. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen inhaltlichen Vorschläge, die ich bekommen habe in den letzten Monaten. Und natürlich freue ich mich auch über weitere Ideen und Rückmeldungen. Die Staffel 3 ist schon in Vorbereitung, aber diesmal wird es eine kleine Pause geben. Ich wünsche dir, euch, Ihnen bis dahin viel Freude und Anregungen durch das Gespräch mit Jo van Herwegen. Viel Spaß dabei. Wenn es die Bezeichnung Superwoman und Powerfrau noch nicht gäbe, müsste man sie für meinen heutigen Gast erfinden. Sie arbeitet als Professorin für Entwicklungspsychologie und Pädagogik am University College London, einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Sie ist in zahlreichen Forschungsnetzwerken aktiv und war zuletzt für die UNESCO als International Brain Education Fellow for Learning Science tätig. Sie hat unzählige Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und forscht seit vielen Jahren zum WBS, insbesondere in den Bereichen Mathematik und schulisches Lernen. Vor allem ist sie daran interessiert, ihr Wissen praktisch anzuwenden. Und unter anderem berät sie den britischen Williams-Beuren-Syndrom-Verband, die Williams Syndrome Foundation, bei pädagogischen Themen. Sie schreibt dort Blogs für Familien und Lehrkräfte an Schulen. Darüber hinaus ist sie eine sehr offene, neugierige und interessierte Wissenschaftlerin, die junge Kollegen unterstützt und in der Zusammenarbeit sehr zuverlässig ist. Und ganz nebenbei ist sie auch noch Mutter von 2 Kindern. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen, Professorin Dr. Jo van Herwegen.
Oh, so many nice words.
So viele nette Worte, dass es schwer ist zuzuhören. Vielen Dank, Ingolf, dass du mich eingeladen hast.
Thank you so much, Ingolf, for having me.
Ja, bevor wir über das WBS und deine Forschung sprechen und dich auch als Person, möchte ich dich bitten, mal ein typisches Geräusch zu machen für deine beruflichen Tätigkeiten oder vielleicht auch aus deinem Privatleben, von dem du sagst, das ist ganz typisch wäre für dich.
Oh, so a noise that represents it.
Also ein Geräusch, das das repräsentiert. Okay, ich habe eins. Es wäre ein
Whoosh.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn Joe im Haus ist, spürt man, wie sich die Luft verändert. Weißt du, es ist eine Art Hochdruck. Also, lass uns loslegen.
Let's go.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Beginnen wir mal mit einigen Fragen aus deiner privaten Vergangenheit. Wolltest du schon als Kind Wissenschaftlerin werden?
Oh, what a tricky question. No, not really.
Was für eine knifflige Frage. Nein, nicht wirklich. Ich wollte viele Sachen machen. Ich glaube, ich konnte mich nie so richtig entscheiden. Eine Zeit lang wollte ich Architektin werden, dann Schauspielerin und auch Psychologin. In Belgien gibt es, wenn man 18 Jahre alt ist, ein Gespräch zur Berufsorientierung. Und man bekommt Ratschläge, was man tun kann. Und die Beraterin sagte, da du nicht sehr gut in Mathe bist, Jo, kannst du wohl keine Psychologin werden. Und als ich dann an der Universität anfing, studierte ich eben Linguistik und nicht Psychologie, weil es die Ansicht gab, dass meine mathematischen Fähigkeiten nicht gut genug wären.
Du hast eben erwähnt, dass du aus Belgien kommst. Bist du da gibt es ja unterschiedliche Teile. Bist du in dem französischen Teil aufgewachsen?
Ich komme aus dem belgischen Teil. Ich komme aus Antwerpen.
Und wie bist du dann nach Großbritannien und vor allem nach London gekommen?
Im letzten Jahr meines Masterstudiums in Linguistik stand die Abschlussarbeit an. Und ich brauchte ein Thema. Einer meiner Professoren schlug mir vor, einen Literaturreview zum WBS zu schreiben, also eine Übersicht zu allen publizierten Forschungsarbeiten zum WBS. Er wollte nämlich in die USA gehen und dort über das WBS forschen. Für ihn war es ein Syndrom, von dem er bis dahin noch nie gehört hatte. Und während ich über den Sommer alle möglichen Artikel und Bücher zum WBS las und in einem Text zusammenfasste, weckte es auch immer stärker meine Neugier, dass es Kinder gibt, die sehr gesprächig und wortgewandt sind und gleichzeitig Schwierigkeiten beim Verständnis von Sprache haben. und auch Probleme im Bereich der Kognition und Entwicklung des Denkens haben. Ich wollte einfach mehr darüber erfahren. Das war damals in den 1990er Jahren. Und die Autorinnen, die in den Artikeln auftauchten, waren Annette Kamelow-Smith aus London und Ursula Bellucci aus den USA. Ich weiß nicht mehr, warum ich es gemacht habe, aber ich habe einen Brief an Annette Kamelow-Smith geschrieben, in dem stand, ich würde gern mehr über das WBS lernen. Sie müssen mich nicht bezahlen, aber ich würde gerne für ein paar Wochen zu Ihnen kommen und mit Ihnen arbeiten. Und sie dachte wohl, eine kostenlose Arbeitskraft, die lehnen wir mal nicht ab. Also durfte ich in ihr Forschungslabor kommen und es besuchen. Ich blieb etwa 4 Wochen im Labor des Institute of Child Health und lernte viel über Psychologie und wie man forscht. Aber dann musste ich nach Belgien zurück, um mein Masterstudium abzuschließen. Ein paar Monate später rief mich Annette Kamelow-Smith plötzlich wieder an und sagte, dass sie dringend einen Mitarbeiter für ein Forschungsprojekt bräuchte. Und da sie davon ausging, dass ich bereits mit dem Labor vertraut bin, wäre ich für diese Aufgabe gut geeignet. Es handelte sich allerdings nicht um ein Projekt zum WBS, sondern um sehr junge Babys.
And what was supposed to be a part-time 6-month position in London became a 22-year career.
Und was eigentlich eine 6-monatige Teilzeitstelle in London werden sollte, wurde zu einer 22-jährigen Karriere. Und ich bin nie wieder nach Belgien zurückgekehrt. Ich habe dann auch noch den Master in Psychologie gemacht, war ein paar Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt und habe schließlich meinen Doktortitel erlangt. Ja, es war kein geplanter Berufsweg, aber alles begann mit dem WBS.
Ja, und heute, rund 20 Jahre später, ist nun viel mehr Wissen über die Stärken und Schwächen des WBS zusammengetragen worden in der Forschung. Was würdest du zunächst ganz allgemein darüber sagen, wie Kinder und Erwachsene mit WBS im Laufe ihres Lebens lernen? Was sind typische Herausforderungen und Stärken?
Es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten. Einer der wichtigen Punkte, die mitunter oft übersehen werden, ist, dass Kinder mit WBS lernen, aber dabei einen ganz eigenen Weg folgen. Wir sagen dazu Trajectory, was mit Entwicklungsbahn übersetzt werden kann. Damit meine ich, dass wir wissen, dass viele Kinder in ihrer Entwicklung verzögert sind. Diese Verzögerungen betreffen zunächst insbesondere die motorische Entwicklung und dann die Entwicklung der Sprache. Auch wenn diese später zu einer Stärke wird. Die Kinder fangen also mit einem Rückstand an, sodass wir die ersten Worte nicht im Alter von einem Jahr hören, wie es bei Kindern mit typischen Entwicklungen normalerweise der Fall ist. Wir sehen, dass die motorische Entwicklung schon sehr früh im Säuglingsalter Schwierigkeiten bereitet. Das wirkt sich im Laufe der folgenden Monate und Jahre auf die gesamte Entwicklung kaskadenartig aus. Also nicht nur auf die frühe Motorik, sondern auch auf nachfolgende Entwicklungsstufen. Die Sprachentwicklung setzt verzögert ein, aber wir wissen auch, dass diese aufgeholt werden kann. Bei anderen Fähigkeiten, etwa den visuell-räumlichen, also wenn sich Kinder im Raum orientieren oder ein Puzzle zusammensetzen müssen, gibt es ebenfalls Entwicklungsverzögerungen. Jedoch stellen wir fest, dass es im Lebensverlauf diesbezüglich zu keinen Aufholphasen bzw. Verbesserungen kommt. Das heißt, Handlungen, die visuell-räumliche Fähigkeiten erfordern, bereiten lebenslang erhebliche Schwierigkeiten. Ja, wir können also festhalten, dass Sprache eine Stärke ist und visuell-räumliche Fähigkeiten überdauernde Schwierigkeiten bereiten. Wir bezeichnen dies als ungleiches kognitives Profil. Wir sehen auch in anderen Bereichen ein Profil aus Stärken und Schwächen. Betrachten wir beispielsweise das Gedächtnis, haben wir herausgefunden, dass sich Kinder und Erwachsene mit WBS oft leicht ablenken lassen und sich beispielsweise Informationen nicht merken können, wenn sie diese rückwärts wiedergeben müssen, also wenn sie ihr Arbeitsgedächtnis nutzen müssen. Wenn es jedoch ihr Interessengebiet ist, können sie sich viele Fakten merken und viel lernen. Wir haben festgestellt, dass einige Personen mit WBS vielleicht ein besonderes Interesse an Staubsaugern, Flugzeugen oder Zügen haben und sie sich viele Informationen über diese speziellen Interessengebiete merken können.
Was sind aus deiner Sicht die Ursachen für die Lernprobleme? Und vielleicht gleich eine zweite Frage hinterher. Wie erklärt sich für dich, dass es so viele verschiedene Lernmöglichkeiten gibt? Also ich will darauf hinaus, dass fast alle publizierten Studien zum WBS, egal was immer auch die jetzt untersuchen, ja sehr häufig eine große Bandbreite an Unterschieden belegen. Also die sogenannten Syndrome Within Differences. Also manche lernen zum Beispiel die Schriftsprache und können dann gut schreiben. Andere können aber kaum Buchstaben schreiben. Und wenn man sich anguckt, wann bestimmte Dinge erlernt werden, gibt es manche Kinder, die ersten Wörter kaum oder nur mit einigen Monaten verzögert sprechen als andere Gleichaltrige. Bei anderen Kindern dauert es manchmal Jahre länger, also 2, 3 Jahre länger, ehe die erst anfangen zu sprechen. Also aus deiner Sicht, womit lassen sich diese Unterschiede erklären? Und welche Rolle spielt da vielleicht die Genetik dabei?
Das ist eine ganz tolle Frage. Wir dürfen ebenfalls nicht vergessen, dass unter den Bedingungen des WBS eine genetische Deletion vorliegt. Das heißt, immer ein Verlust von genetischem Material vorkommt. Meist ist ein Abschnitt namens ELN betroffen, wodurch die genetischen Informationen für die Regulierung von Elastizität im Körper fehlen. Das kann die frühen motorischen Schwierigkeiten erklären. Zusätzlich zu den Genen sollte man aber immer wissen, dass die Umwelt eine sehr wichtige Rolle spielt. Daher ist die kindliche Entwicklung immer das Ergebnis der Interaktion zwischen Genen und Umwelt. Für Kleinkinder mit den WBS bedeutet das hinsichtlich des Lernens, dass sie aufgrund ihrer motorischen Entwicklungsverzögerung ihre Umgebung nur bedingt alleine erkunden können. Aber wenn sie durch andere stimuliert bzw. dabei unterstützt werden, aufzustehen und umherzulaufen, wird es ihnen ermöglicht, ihre Umwelt auf andere Weise zu entdecken und zu lernen. Viele Kinder mit dem WBS nehmen aufgrund dieses veränderten Gen-Umwelt-Austausches, zum Beispiel durch Frühförderung, eine andere Trajektorie, das heißt, wie vorhin schon gesagt, sie nehmen einen anderen, abweichenden Entwicklungspfad. Aber manche Kinder haben natürlich auch größere, genetische bedingte Entwicklungsverzögerungen als andere. Und deshalb gibt es so viele verschiedene Entwicklungsverläufe.
Did I answer your question?
Habe ich deine Frage beantwortet?
Ja.
Es ist auch ein sehr komplexes Thema. Beim WBS haben wir es nun mal mit einer seltenen genetischen Abweichung zu tun. Das heißt, es betrifft nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe, die erforscht werden kann. Wir sind derzeit in London dabei, eine Datenbank aufzubauen, die wir Wisdom-Datenbank nennen. Wobei Wisdom für Wissen oder Weisheit steht und zugleich auch ein Wortspiel mit Williams-Syndrom ist. Es handelt sich um die erste Längsschnittdatenbank in Europa für Personen mit WBS. Was bedeutet Längsschnittdatenbank? In den letzten 30 Jahren haben Forschungsteams aus verschiedenen Universitäten bzw. Forschungslaboren, kurz Labs, viele Querschnitt- und Längsschnittstudien zum WBS gemacht. Das waren jeweils Single-Lab-Projekte, denn mehr oder weniger hat jeder für sich allein geforscht. Häufig war die Stichprobe, also die Zahl der beteiligten Personen mit WBS, relativ klein und auch aus anderen Personen und Altersgruppen zusammengesetzt. Mitunter wurde in einer Studie zu einem einzigen Messzeitpunkt Personen im Kindes- und Erwachsenenalter miteinander verglichen. Da hat man eine interessante Momentaufnahme, aber es sagt wenig über Entwicklungsverläufe aus. Und es ist auch schwer, Abweichungen innerhalb und zwischen den einzelnen Studienergebnissen zu verstehen, geschweige denn zu replizieren, das heißt zu wiederholen. Wenn zum Beispiel eine Forschungsgruppe eine Studie mit neuen und überraschenden Ergebnissen liefert, sollte diese von anderen Forschern auch wiederholt werden können, um zumindest zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen. Bei der Wisdom-Datenbank handelt es sich nun um ein Multilab-Projekt, denn durch statistische Verfahren können nun Daten von verschiedenen Forschungsgruppen bzw. Labs zusammengeführt werden. Dadurch ist die Stichprobe viel größer und es gibt mehr Messpunkte über die Lebensspanne, also vergleichbar mit einer Längsschnittstudie. Wir versuchen mit Hilfe dieser Datenbank zu verstehen, woher individuelle Unterschiede kommen, wie wichtig eine frühzeitige Intervention ist und welche Art von Intervention am besten funktionieren. Und um die sehr wichtigen Fragen zu den Wechselwirkungen zwischen Gen und Umwelt beantworten zu können, braucht man, wie schon gesagt, möglichst viele Messzeitpunkte. Aber nochmal, es handelt sich beim WBS um eine seltene genetische Bedingung und wir stehen hier noch ganz am Anfang herauszufinden, wie die Entwicklungsverläufe wirklich aussehen und wie sich frühzeitige Interventionen insbesondere auf die motorische Entwicklung und die Sprachentwicklung auswirken. Wir wissen beispielsweise, dass kleine Kinder mit WBS nicht so viel mit den Fingern auf Objekte zeigen. Auch das ist eine motorische Aktivität. Und dies hat natürlich kaskadenartige Auswirkungen auf ihre Sprachentwicklung. Kinder mit einer typischen Entwicklung zeigen viel mit dem Finger auf Objekte. Die Eltern intervenieren dadurch, dass sie dann die Wörter benennen, auf die das Kind zeigt, wodurch das Lernen zwischen dem Zeigen und der Aufmerksamkeit und dem Wort, das sie oft hören, viel einfacher wird. Diese Art von Intervention des Zusammenspiels von Motorik und Spracherwerb in einem frühen Stadium bringen Kinder also auf den besten Weg, sich zu entwickeln. Die Entwicklung beginnt wirklich mit dem, was wir als allgemeine Fähigkeiten bezeichnen. wie Motorik und Sprache. Und später kommen dann visuell-räumliche und Gedächtnisfähigkeiten hinzu. Und all diese Fähigkeiten haben einen Einfluss auf das Lernen, sodass es sich nicht nur auf eine Sache beschränken lässt. Vielmehr geht es darum, dass all diese Fähigkeiten zusammenkommen und integriert werden müssen.
It's not just like one thing, it's kind of all these abilities need to come together and need to become integrated.
Ich würde es gerne nochmal auf die Möglichkeiten der Umwelten zurückkommen, die du angesprochen hast, also insbesondere die Schule und das Elternhaus. Du hast ja, oder der Begriff der Entwicklung, der scheint ja für dich eine sehr große Rolle zu spielen. Auf deiner Internetseite steht zum Beispiel, ich bin überzeugt davon, dass wir, um besser verstehen zu können, wie sich kognitive Fähigkeiten im Verlaufe der Lebenszeit entwickeln, wir diese von der frühen Kindheit an untersuchen müssen. Das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie die Leistungsfähigkeit in verschiedenen kognitiven Bereichen miteinander zusammenhängt. Du hast ja vorhin schon etwas zum Zusammenhang von motorischer und sprachlicher Entwicklung erzählt. Könntest du die Bedeutung des Begriffes Entwicklung nochmal in andere Worte fassen?
Development is important because we often think,
Entwicklung zu verstehen ist wichtig, weil wir oft denken, dass sich Kinder mit einer bestimmten Beeinträchtigung im Laufe der Zeit nicht verändern werden. Unsere Forschung zeigt jedoch, dass Menschen mit dem WBS auch nach ihrem 18. Lebensjahr weiterlernen. Wir sehen also keinerlei Form von Plateau-Effekt.
Könntest du ein bisschen ausführlicher sagen, was mit Plateau-Effekt gemeint ist?
Ein Plateau-Effekt würde vorliegen, wenn wir keine weitere Entwicklung feststellen. Vielleicht nehme ich zur Veranschaulichung ein Beispiel aus dem Bereich der mathematischen Entwicklung. Wir wissen, dass viele Kinder mit WBS Probleme beim Mathematiklernen haben. Sie können zwar zählen, aber verstehen nicht, wofür die Zahlen gut sein sollen. Und einfache Rechenaufgaben, Additionen und Subtraktionen sind oft eine ziemliche Herausforderung. Wir sehen jedoch, dass es auch im Erwachsenenalter zu einer kontinuierlichen Verbesserung kommt. Es ist nicht so, dass Kinder irgendwann aufhören zu lernen. Kinder hören nie auf zu lernen. Jugendliche hören nicht auf zu lernen. Erwachsene hören nicht auf zu lernen. Wir sehen auch nach dem 18. Lebensjahr noch eine Entwicklung. Und ich denke, das ist eine recht interessante Erkenntnis im Hinblick darauf, wie wir die Bildung für Erwachsene mit Beeinträchtigung wie dem WBS sehen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Großbritannien gibt es nach der Oberstufe nicht mehr viele Lernmöglichkeiten, als ob Schule nur etwa bis zum 18. Lebensjahr wäre. Für manche Personen kann es etwa bis zum Alter von 25 Jahren sein. In der Forschung stellen wir fest, dass auch nach diesem Zeitpunkt noch gelernt wird. Und so stellt sich die Frage, ob wir die Unterstützung fortsetzen sollten. Interventionen, Therapien, Bildungsprogramme für Erwachsene mit WBS, wie auch immer wir es nennen, sollten auch über das 25. Lebensjahr hinausgehen, da das Lernen ja nicht aufhört.
In den
1980er und 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre konnte man in den Forschungsdebatten bisweilen den Eindruck gewinnen, dass es eine relativ einfache Verbindung gibt zwischen den Genen und dem Gehirn und sich zum Beispiel das Sozialverhalten von Jugendlichen mit WBS einfach auf veränderte Gene oder veränderte Gehirne reduzieren lässt.
Yeah.
Und in diesen Diskussionen, so erscheint es mir jetzt in der Rückschau, ging es doch sehr mechanisch zu. Also tatsächlich ist ja das Verhältnis zwischen Genen und Gehirn und Sozialverhalten sehr dynamisch und komplex, und auch wenn wir inzwischen viel mehr über neuronale Abläufe wissen, also was im Gehirn passiert, sind wir als auch Forscher mehr denn je auf dem Weg, noch zu lernen. Ne? In deinen Artikeln hast du diesen Reduktionismus, also das einfache Reduzieren von bestimmten Verhaltensweisen auf Gene, als Neuromythos bezeichnet. Was meinst du damit konkret?
Yes, thanks. Yeah.
Ja, danke für diese Frage, die sich tatsächlich häufig stellt. Auch Eltern fragen mich oft, ob es wichtig sei, die genetische Deletion ihres Kindes zu kennen oder wie groß diese genau sei. Und wenn sie eine größere Deletion haben, bedeutet das, dass sie größere kognitive Probleme und mehr Lernschwierigkeiten haben könnten? Und die Antwort darauf lautet nein. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Größe der Deletion oder der genetischen Deletion und den Lernergebnissen, weil es im Verlauf der Entwicklung viel mehr Einflussgrößen gibt, die miteinander interagieren. Das Gehirn verändert sich stark aufgrund von Umwelteinflüssen. Wir wissen, dass dabei immer verschiedene Wechselwirkungen vorliegen.
You know, we know that factors such as how well a child sleeps, and that can be.
Beispielsweise hat Schlafqualität, also wie gut ein Kind schläft, großen Einfluss auf seine allgemeine Reizbarkeit und darauf, ob es Auffälligkeiten bei der sensorischen Verarbeitung gibt. Auch das Ess- und Schlafverhalten beeinflussen sich. Wir wissen, dass Schlaf sehr wichtig bei der Entwicklung des Gehirns ist. Außer dem Schlaf wirken sich aber auch die Ernährung oder pädagogische Interventionen im Laufe der Zeit auf die Entwicklung des Gehirns aus, was auch das Ergebnis verändert, was Kinder können. Die Annahme, dass unsere Gene einen direkten Einfluss auf unser Lernvermögen, auf unsere Denkweise hat, dass alles statisch ist und dass es im Laufe der Zeit keine Veränderung gibt, das ist aus meiner Sicht ein Mythos. Deshalb spreche ich vom Neuromythos, denn genau das stimmt nicht. Es passiert auch viel in den Gehirnen von Menschen mit WBS oder anderen Syndromen. Es gibt Entwicklung. Wir wissen, dass im Gehirn Verbindungen gekappt werden, wenn wir Bereiche unseres Gehirns eine Weile nicht nutzen. Die Neuronen in diesem Bereich feuern dann nicht mehr so schnell oder wir verlieren die Nervenverbindung sogar ganz. Gleichzeitig entstehen neue Verbindungen, wenn wir etwas anwenden. Und je mehr wir etwas üben, desto stärker werden die Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen unseres Gehirns verknüpft und desto einfacher wird es zu denken und diese Gehirnzellen für bestimmte Dinge zu nutzen.
The more the connections between different parts in our brain get stronger and it becomes easier in terms of thinking and using those brain cells to do some things. Neuromyths are related to these ideas that things.
Ein Neuromythos ist auch, dass Personen mit dem WBS alles verstehen können, weil sie sich verbal gut artikulieren können. Unsere Forschung zeigt jedoch, dass eine Lücke klafft zwischen Sprechen und Sprachverständnis. Das heißt, sie können mehr verbal ausdrücken, als sie beispielsweise grammatikalisch verstehen.
In terms of the grammar, for example.
Was sollten diejenigen über Gehirnentwicklung wissen, die mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit WBS arbeiten? Und welche Art von Hinweisen gibst du denn denen häufig?
Ja, da gibt es eine Menge. Wie du weißt, habe ich zusammen mit Fiona Latinen einige pädagogische Richtlinien für Lehrkräfte verfasst. Sie sind auf der Webseite der britischen Williams Syndrome Foundation zu finden. Und du hast sie ja ins Deutsche übersetzt. Und sie sind beim deutschen WBS-Verband bestellbar. Wir haben jetzt auch einen kurzen Online-Kurs für Lehrkräfte entwickelt. Er ist auf Englisch, leider, und für Großbritannien konzipiert und soll Lehrkräften ein Grundverständnis vermitteln, wie das Lernen unter Bedingungen des WBS funktioniert. Denn es gibt ein paar Dinge, die für das Lernen sehr wichtig sind. Ich denke da an das Buch von Stanislas Dehaene. Er ist ein bekannter Forscher auf dem Gebiet der Gehirnentwicklung und würde sagen, es gibt vier Säulen. Die erste Säule ist Aufmerksamkeit. Wenn ein Kind nicht aufmerksam ist, dann wird es nicht in der Lage sein zu lernen. Die erste Sache, die passieren muss, ist also aufmerksam zu sein. Doch gerade Kinder mit WBS können abgelenkt sein oder besser formuliert leichter abgelenkt werden. Manche Kinder lieben es, Gesichter zu betrachten, weil ihr Gehirn diese Art von Reizen anzieht. Wenn ein Kind also einen Lehrer anschaut und der Lehrer etwas erklärt, achten Kinder mit WBS möglicherweise nicht immer darauf, was der Lehrer sagt, sondern nur auf den Gesichtsausdruck. Sie können dann vom Lehrer angesprochene Inhalte nicht wirklich aufnehmen bzw. entnehmen. Außerdem kann die Aufmerksamkeit beeinträchtigt sein wegen der sensorischen Verarbeitungsschwierigkeiten. Wir wissen, dass einige Kinder mit WBS mehr Input benötigen, damit ihr Gehirn einen bestimmten Reiz besser registrieren kann. Das kann eine lautere Aussprache sein und manchmal kann es hilfreich sein, dem Kind ein taktil-sensorisches Spielzeug zu geben, das seine sensorische Überaktivierung drosselt und es lernt, störende Hintergrundgeräusche auszublenden. Ich habe es schon oft im Klassenzimmer beobachtet, dass ein Kind mit WBS abgelenkt ist, weil draußen ein Rasenmäher läuft oder der Postbote etwas ausliefert oder ein Flugzeug zu sehen ist. Dann helfen die angesprochenen Tools. Folglich ist die erste wichtige Sache, die man über das Lernen eines Kindes mit WBS wissen muss, dass seine Aufmerksamkeit ausgerichtet sein muss.
Or there's an airplane and they get distracted. And that means that, you know, these. So I think the first important thing for learning for a child with Williams Syndrome is that they can pay attention. Sometimes that might mean learning.
Manchmal bedeutet das, dass es einer 1-zu-1-Situation bedarf, damit der Lehrer genau beobachten kann, wohin das Kind schaut und was es tut. Die zweite Säule des Lernens ist die Sprache. Hat das Kind wirklich verstanden, was es tun soll? Ist dem Kind klar, in welchen Schritten es vorgehen soll? Ich spreche zum Beispiel sehr schnell. Mir zu folgen kann sehr schwer fallen, weil so viele Informationen verarbeitet werden müssen. Wir wissen, dass Kinder mit WBS oft Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis haben, also die Fähigkeit, Informationen im Gedächtnis zu behalten und etwas mit diesen Informationen zu tun, also die Verarbeitung dieser Informationen. In England ist der Lehrplan, egal ob in der Grund- oder Sekundarstufe, sehr straff konzipiert, sodass Inhalte sehr zügig vermittelt werden müssen. Und oft ist das zu schnell für Kinder mit WBS. Sie brauchen einfach mehr Zeit, um Informationen zu verarbeiten. Die dritte Säule des Lernens ist die Wiederholung. Und Kinder mit WBS benötigen mehr Wiederholung, damit neuronale Verknüpfungen im Gehirn erfolgen können. Aufmerksamkeit, Sprache und Wiederholung bilden also meine drei Säulen, auf die man sich konzentrieren sollte. Und das ist der Schlüssel zum Lernen. Wenn man damit anfängt, ist man auf dem richtigen Weg. Erstens, stelle sicher, dass das Kind aufmerksam ist und nicht abgelenkt wird. Zweitens, stelle sicher, dass es versteht, was es tun muss. Gliedere es in Teilschritte. Wiederhole es oft.
Maybe that's four. See, Ingo, I'm not very good at
maths. Vielleicht sind es auch vier Säulen. Ich bin manchmal nicht sehr gut in Mathe.
Ja, ich hatte mich zwischendrin noch gefragt, ob eine Säule fehlt, aber jetzt haben wir alle vier beisammen. Was können Familien, insbesondere Eltern, tun, um ihre Kinder zu unterstützen, während der Schulzeit, aber auch nach der Schulzeit?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Darüber muss ich kurz nachdenken. Ich denke, es sind Wiederholungen. Ich bin selbst Mutter. Die Art und Weise, wie Lehrer heute in der Schule unterrichten, unterscheidet sich stark von der Art und Weise, wie ich Mathematik oder Lesen gelernt habe. Daher ist es wichtig, eine sehr gute Kommunikation mit der Schule zu haben. Um zu verstehen, was das Kind den Tag über getan hat und um zu verstehen, wie das Kind in der Schule gelernt hat zu rechnen oder die Methode Lesen lernen durch den Ganzwortansatz. Hier ist das Wort und das ist, was es bedeutet. Oder nach dem phonetischen Ansatz, bei dem Kinder den Laut lernen und was der entsprechende Buchstabe dazu ist. Eltern sollten diese Wörter dann zu Hause wiederholen können. Vielleicht auch noch einmal eine Matheaufgabe wiederholen. Natürlich ist Lesen sehr wichtig. Bücher lesen, Vokabeln wiederholen. Und außerdem ist belegt, wie hilfreich das Pre-Learning ist, also das Vorlernen. Und dies gilt insbesondere für alle Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Eltern sollten schon eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ihr Kind im Laufe der Woche lernen wird. Dann können Eltern diese neuen Vokabeln nutzen und erklären. Noch einmal, Kinder mit WBS brauchen viele Wiederholungen zum Lernen. Und das ist, wobei man ihnen helfen kann.
Again, it's because children with Williams syndrome need a lot of repetition. It's how they can help them.
Entschuldige, Joel, dass ich dich unterbreche. Könntest du nochmal sagen, was du unter Vorlernen verstehst?
Pre-learning is so that the child.
Das Vorlernen funktioniert so, dass das Kind in die Schule geht und bereits ein wenig über das Thema oder die Wörter weiß, die es lernen wird. Es fällt ihnen dann leichter, Zusammenhänge herzustellen und zu verknüpfen. Ingolf, du bist gerade sehr gut darin. Ich habe Wörter verwendet und du fragst mich, was diese bedeuten. Aber Kinder im Klassenzimmer tun das oft nicht. Und so kommt ein Kind dann in die Schule und wird aufgefordert, etwas zu tun, versteht aber nicht, was es tun soll und gerät schon beim Startschuss ins Hintertreffen. Wenn ich das so zugespitzt formulieren darf. Wenn Eltern hingegen wissen, dass ihr Kind eine Einführung in die Addition bekommt, können sie ihm bereits zu Hause erklären, was Addition ist oder über bestimmte Themen sprechen, sodass das Kind in die Schule kommt und bereits einige Informationen aufnehmen kann. Wie? Ja, ich weiß, was das bedeutet. Wir haben zu Hause darüber gesprochen. Wir wissen, dass das den Kindern hilft, wenn sie nicht zu viele neue Wörter und Informationen in der Schule verarbeiten und bewältigen müssen, um nicht missverstanden zu werden. Das bedeutet nicht, dass dies auf intensive Weise geschehen muss, denn das Lernen wird in der Schule stattfinden. Aber ein Elternteil hat einmal zu mir gesagt, wenn ich mein Kind dazu bringen kann, bereits am Vortag eine Matheaufgabe zu Hause zu machen, und sei es nur eine, dann weiß ich, dass mein Kind in der Schule eine weitere Aufgabe machen wird. Es bedeutet nicht, dass man zu Hause viele Dinge machen muss. Schon das Einführen einiger Wörter, das Durchführen einer Matheaufgabe, das Lesen eines Buches oder das Ansehen eines Films zu einem bestimmten Thema kann Kindern beim Vorlernen helfen.
in their pre-learning.
Du hast auch schon zu den Übergängen im Schulsystem geforscht, also zu sogenannten Transitionen, wenn die Kinder mit WBS von der Primarstufe zur weiterführenden Schule gehen. Ne? Was hast du dabei herausgefunden und welche Tipps kannst du Familien, ja, den Schülern und natürlich auch dem Schulpersonal geben?
Oh, yes. That was a really interesting project.
Ja, das war wirklich ein interessantes Projekt, weil wir Eltern vor und nach dem Schulwechsel gefragt haben, was sie jeweils darüber dachten, worüber sie sich Sorgen machten und was ihrer Meinung nach passieren würde. Wir haben zudem Lehrer von Kindern mit WBS und Down-Syndrom sowie von autistischen Personen befragt. Und wir haben auch die jungen Menschen selbst gefragt, die von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechselten. Und zwar vor und nach dem Wechsel. Eines der wirklich interessanten Ergebnisse dieser Studie ist, dass die Sorgen der Kinder sich stark von den Sorgen der Eltern unterscheiden. Noch interessanter ist, dass die Lehrer teilweise keinen Schimmer davon haben, welche Fragen die Kinder tatsächlich am meisten beschäftigen. Nämlich, wo gehe ich dort auf die Toilette? Wo esse ich zu Mittag? Was passiert, wenn ich krank bin oder mich nicht wohlfühle? Wohin gehe ich dann? Wer ist in meinem Klassenzimmer? Wenn man also bedenkt, welche Informationen wir den Schülern mit auf dem Weg geben, wenn sie von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln, dann sind es oft Informationen wie, das wird deine Schuluniform sein, das wirst du lernen, das wird von euch bezüglich des Lernen erwartet. Aber was die Kinder eigentlich brauchen, sind andere, sehr praktische Informationen. Wer wird in meiner Klasse sein? Die Frage ist also, ob es bereits Besuche in der Schule geben könnte, damit die jungen Leute diejenigen Kinder kennenlernen können, mit denen sie im Klassenzimmer sein werden. Denn das nimmt ihnen ein wenig die Angst vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule. Wir haben auch festgestellt, dass sie den Lageplan ihrer Schule haben wollten, damit sie lernen können, wo sich was in meiner Schule befindet. Und wir wissen ja, dass Lagepläne für Personen mit WBS nicht so gut nutzbar sind. Aber durch Fotos der Schule können sie lernen, was sich wo in der neuen Schule befindet. Und sehr praktische Dinge, was mache ich, wenn ich krank werde. Eine Mutter hat das ganz fantastisch umgesetzt, indem sie ein individualisiertes Buch für ihr Kind erstellt hatte, in dem viele Informationen zum Übergang in die neue Schule enthalten waren. Von wem musst du dich verabschieden, wohin gehst und wie gelangst du dorthin? Sie hatte zum Beispiel Fotos von dem neuen Schulweg und von ihrer neuen Schule gemacht. Sie hat auch im Buch die Frage gestellt und beantwortet, wo gehst du auf die Toilette? Wie sieht dein Tagesablauf aus, wenn du auf die neue Schule gehst? Während der Sommerferien wurde ihr Kind immer mal wieder ein bisschen ängstlich, wenn es um den Schulwechsel ging. Und du weißt ja, Personen mit WBS wiederholen gerne dieselben Fragen, wenn sie ängstlich werden. Die Mutter sagte dann einfach, schau in dein Buch, in dein Übergangsbuch. Und das Kind fand dieses Übergangsheft so hilfreich, weil es anhand der visuellen Bilder verstehen konnte, was im September passieren würde, wenn es auf die neue Schule geht.
Pictures being able to understand, this is what's going to happen in September when I go to my new school.
Und was konntet ihr hinsichtlich der Kommunikation innerhalb der Schule und zwischen Schule und Eltern herausfinden? Gibt es da ja, ein paar Ideen, die du uns mitgeben kannst, ein paar Ergebnisse?
In England, that really depends a lot on the school. Of course, when we do research.
Grundsätzlich hängt in England wirklich viel davon ab, wo man zur Schule geht. Wenn wir mit Familien forschen, deren Kinder das WBS haben, leben diese natürlich in ganz England verstreut, in vielen verschiedenen Schulbezirken und jeder Schulbezirk arbeitet etwas anders. In einigen Schulen gab es viel Kommunikation mit den Eltern und es gab viele Besuchstage. Einige Kinder haben ihre neue Schule bis zu 5-mal besucht, damit sie einen guten Eindruck davon bekommen konnten, wie die neue Schule aussieht, wer die Lehrer sind und es gab viel Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrern. Aber was wirklich bemerkenswert ist, dass es an Kommunikation zwischen den Lehrern der Grundschule und den Lehrern der weiterführenden Schule mangelt. Man kann von einer Kommunikationslücke sprechen, wenn es um die Kontinuität des Unterrichts geht. Und das passiert tatsächlich auch innerhalb von Schulen. Meiner Erfahrung nach passiert Folgendes. Ein Kind kommt in eine neue Klasse und der Lehrer muss herausfinden, wie dieses Kind tickt. Wie lernt dieses Kind mit WBS? Was funktioniert am besten für dieses Kind? Wie lange kann es sich konzentrieren? Was hat es bereits gelernt? Was sind Wissenslücken, die geschlossen werden müssen? Und dann lernt der Lehrer durch Versuch und Irrtum, was funktioniert und was nicht. Und vielleicht klappt es nach der Hälfte des Jahres und man sieht eine Lernverbesserung. Das Problem ist dann, dass die Schule je nach Land im Juni oder Juli endet, Das Kind in der nächsten Klasse kommt und der Prozess von vorne beginnt. Ich schätze es so ein, dass es bei Kindern mit WBS oft zu einer Lücke im Lernprozess kommt, weil es zu lange dauert, bis der Lehrer den richtigen Zugang zum Kind gefunden hat. Und ich denke, dass dies durch eine intensive Kommunikation zwischen den Lehrern besser gelöst werden kann, wenn das Kind von einer Klasse in die nächste oder von der Grundschule in die weiterführende Schule wechselt. Ich habe mit dem Kind so und so gearbeitet. Das hat wirklich gut funktioniert. Zum Beispiel bei diesem Kind setze ich viel Musik ein. Oder es hat sich bewährt, wenn ich zuerst 5 Minuten Einzelunterricht mit diesem Kind mache, bevor der Rest der Klasse dazukommt. Dann weiß ich, dass das Kind bereits einen Vorsprung hat und in der Lage ist, im größeren Klassenverband zu lernen. Diese Art von Techniken, die Praktiken, von denen Lehrer wissen, dass sie funktionieren, werden nicht unbedingt an den Lehrer weitergegeben, der im nächsten Jahr oder in der weiterführenden Schule unterrichtet. Es gibt also im Grunde keine Kontinuität in der Unterrichtspraxis.
Or in secondary school. So there's not this continuity of teaching practice, basically.
Ja, was würdest du sagen, was können Eltern tun, wenn sie den Eindruck haben, dass es an guter Kommunikation mangelt? Also wie können sie besser kommunizieren? Denn es gibt natürlich so Extreme. In Deutschland gibt es die Bezeichnung der Helikoptereltern, wenn die alles überwachen wollen und auch so hohe Erwartungen an die Lehrer haben, ne, die ja sich erhoffen, dass sich alles immer um ihr Kind drehen soll. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Eltern, die sich eher wenig um die Kinder kümmern und auch gar nicht wissen, was in der Schule läuft. Aber zwischen diesen beiden Extremen, und da bewegen sich ja die allermeisten Eltern sicher dazwischen, was können die tun? Hast du Ideen, was diese Eltern machen können, um die Kommunikation auf eine konstruktive Weise und eine hilfreiche Weise zu verbessern?
It's a difficult area, isn't it?
Das ist ein schwieriges Thema, nicht wahr? Auch in England sind Lehrer derzeit sehr überlastet und sie müssen eine Menge Dinge vorbereiten. Wie gesagt, die Lehrpläne sind ziemlich vollgepackt. Es gibt viel abzuarbeiten. Eines der Dinge, die wir in unserem pädagogischen Leitfaden empfehlen, und dazu gibt es auch eine Kopiervorlage am Ende der Broschüre, ist ein Informationsblatt für die Schule, die vom Lehrer recht schnell ausgefüllt werden kann. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein Blatt Papier, das Eltern fotokopieren und ihrem Kind täglich in die Schule mitgeben. Und der Lehrer nimmt es an sich und trägt in aller Kürze ein, was gut und was weniger gut gelaufen ist. So kann der Lehrer den Eltern schnell mitteilen, wie der Tag für das Kind gelaufen ist. Dann gibt es unten noch ein Feld, in das der Lehrer, wenn erforderlich, noch etwas Besonderes eintragen kann. Unser pädagogischer WBS-Leitfaden ist eigentlich so konzipiert, dass er in der Schule durchgesprochen wird und zwischen Kind und Lehrer verschiedene Vereinbarungen getroffen werden. Unter anderem, dass dieser Infozettel jeden Tag ausgefüllt wird. Ich würde Eltern empfehlen, es klingt vielleicht etwas hart, aber in England müssen Eltern diesen Leitfaden selbst durcharbeiten. Und sie sollten dann auch dann mit dem Lehrer besprechen, ob sie es jeden Tag ausfüllen können. Letztlich dauert das Ausfüllen wirklich nur 2 Minuten. Aber es sagt den Eltern viel darüber aus, was das Kind in der Schule gemacht hat, was passiert ist oder ob es zum Beispiel irgendwelche Vorfälle gab. Denn wenn auf dem Spielplatz etwas passiert oder es einen kleinen Zwischenfall gab, können Kinder mit WBS oft nicht sagen, was ihnen passiert ist. Ich weiß, dass Eltern sich sehr auf die Informationen verlassen, die Lehrer ihnen über den Tag ihres Kindes geben. Ich kann meinen 10-jährigen Sohn, der kein WBS hat, fragen: Was hast du heute in der Schule gemacht? Wir bekommen ohnehin nicht viele Informationen von unseren Kindern. Aber vielleicht, wenn etwas passiert wäre, würde er es mir sagen. Während das die Kinder mit WBS eben nicht selbstverständlich tun können, dass sie ihren Eltern erzählen, was sie gemacht haben, was ihnen gefallen hat und was nicht. Und manchmal ist es auch schwierig, tatsächlich zu verstehen, was wirklich passiert ist, insbesondere die Details.
Ja, also meine Jungs antworten immer, wenn ich sie frage, wie in der Schule war, gut. Wie war es in der Schule? Okay, gut. Es war gut.
That doesn't give us much to go with.
Es gibt nicht viel, womit wir arbeiten können.
Ja, dann kann ich mit meiner Frau dann am Armutstisch dann Good Cop und Bad Cop spielen. Und dann bekommen wir da auch manchmal mehr Informationen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema der kognitiven Entwicklung über die ganze Lebensspanne hinweg. dann nehme ich eine große Lücke wahr zwischen dem relativ umfangreich erforschten Kindesalter zum WBS gegenüber doch einer sehr, sehr überschaubaren Menge an Forschung im Erwachsenenalter. Kannst du dazu was sagen? Und warum gibt es aus deiner Perspektive so wenig Forschung über Erwachsene mit WBS?
Ja, it's something that really resonates. We've just finished a study that was.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir haben im letzten Sommer eine Studie abgeschlossen und veröffentlicht. Sie heißt Shape Research, Change Lives. Das war ein Projekt mit Professorin Emily Foran und Professorin Gaius Gerief, die auch zum WBS forschen. Und dann mit Professorin Elizabeth Pelicano. In dieser Studie haben wir uns mit Prioritäten befasst. Was sind die Prioritäten der Geldgeber? Wer finanziert unsere Forschung? Was sind die Prioritäten der Forschung und was sind die Prioritäten der Interessengruppen? Und das sind die Eltern von WBS und die jungen Menschen, die unter den Bedingungen des WBS leben. Und es gibt in der Tat noch viele weitere Fragen. Ich denke, dass sich Geldgeber und Forscher bisher mit den Fragen beschäftigt haben, was ist das WBS aus medizinischer Perspektive, aus der Perspektive der kognitiven Entwicklung, aus der Perspektive des Gehirns. Und jetzt, da wir mehr über die Entwicklung des WBS wissen, müssen wir nun andere Fragen stellen, nämlich die nach den Interventionsmöglichkeiten. Wobei ich doch noch einschränken bzw. ergänzen möchte, dass wir über die Entwicklung des Gehirns beim WBS noch sehr wenig wissen. Wir wissen ein wenig mehr über medizinische Aspekte, obwohl es auch hier noch große Lücken gibt, insbesondere was den Bereich des medizinischen Wohlbefindens betrifft. Aber insgesamt findet gerade eine Veränderung statt, indem stärker auf die Intervention geschaut wird und was diesbezüglich funktioniert. Und um es noch einmal zu sagen, hier stehen wir ganz am Anfang. Aktuell wird sich sehr auf die kleinen Kinder fokussiert. Aber ich denke, dass es aufgrund unseres Artikels und der Empfehlung darin wirklich mehr Forschung geben wird, die untersucht, was für Erwachsene mit WBS funktioniert. Das einzige Problem ist, dass es in England und im weiteren Vereinigten Königreich ein Problem mit der beruflichen Beschäftigung gibt. Wir wissen, dass viele junge Menschen mit WBS keine Erwerbsarbeit haben. Ein Job zu finden ist nicht leicht. Für sie ist es deshalb sehr schwierig, ein individualisiertes Leben als Erwachsene zu führen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, weil die sozialen Netzwerke nicht vorhanden sind. Und ich denke, das erklärt auch, warum es eine Lücke in der Forschung gibt, weil sie nicht in Erscheinung treten. Was gibt es also zu erforschen? Wir können nicht sagen, wie gut eine Maßnahme funktioniert, wenn es im Moment keine Maßnahme gibt. Ich hoffe, dass sich das ändern wird, denn wie unsere Forschung aus kognitiver Entwicklungsperspektive eindeutig zeigt, setzt sich die Entwicklung auch im Erwachsenenalter fort. Aber was die Unterstützung bei Interventionen angeht, denke ich, dass es in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit und das Wohlbefinden im Lebensverlauf definitiv noch viel mehr Forschung zu Erwachsenen mit WBS geben muss.
Ja, ich möchte jetzt auf das Thema Mathematik kommen, das, wie du ja gesagt hast, oder wie dir gesagt worden ist, eigentlich nicht deine Stärke sei. Aber du bist ja derzeit die führende Expertin bei der Erforschung von mathematischen Fähigkeiten beim WBS. Was kannst du uns über das mathematische Lernen unter Bedingungen des WBS sagen? Was funktioniert da gut? Was funktioniert nicht so gut? Okay. Was können Lehrer, was können Eltern machen, um diesbezüglich die Kinder zu unterstützen? Um zum Beispiel zu lernen, wie sie mit Geld umgehen können?
Yes, no, it's very important. So we know that children with Williams Syndrome are quite good.
Ja, okay. Ja, das ist sehr wichtig. Was wir aussagen können, ist, dass Kinder mit WBS ziemlich gut zählen können. Wenn man sie also bittet zu zählen, zählen sie ohne Probleme von 1 bis 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100.000, 1 Million, 1 Milliarde. Auch das Weiterzählen ist kein Problem. Die Ziffererkennung ist auch kein Problem. Aber was wir feststellen ist, dass es ihnen schwerfällt zu verstehen, wozu das Zählen dient, was wir Kardinalitäten nennen. Die Schwierigkeit beim WBS besteht darin, dass die Betroffenen zwar bis 4 zählen können, aber offensichtlich nicht verstehen, was 4 wirklich bedeutet. Es sind 4 Objekte, nicht mehr und nicht weniger. Die andere Schwierigkeit besteht darin, zu verstehen, wie Zahlen miteinander in Beziehung stehen. Also die Reihenfolge der Zahlen, zum Beispiel 6, 7, 8. Und was noch wichtiger ist, was die 4 bei der 14 bedeutet. Es ist dann nämlich eine andere 4. Und 40 hat wieder eine andere Bedeutung. Die 4 bedeutet wiederum etwas anderes. Es geht um ein Verständnis dafür, wie Zahlen miteinander in Beziehung stehen. Wir denken oft in Zahlen rein und helfen uns damit. Zahlen auf einem Maßband vorzustellen. In englischen Schulen bekommt jedes Kind oft ein Stück Papier, das wie ein Maßband aussieht. Und wenn sie addieren oder subtrahieren, halten sie dieses Maßband vor sich, damit sie es zum Auf- und Abwärtszählen verwenden können. Hier scheitern Kinder mit WBS, denn damit kommt auch der visuell-räumliche Aspekt wieder ins Spiel. Es geht also darum zu lernen, dass man bei einer Addition die Zahlenreihe nach oben gehen muss, bei einer Subtraktion muss man die Zahlenreihe nach unten gehen. Kindern mit WBS muss also explizit beigebracht werden, wie man den Zahlenstrahl benutzt. Sie müssen ein Verständnis dafür entwickeln, was Zahlen bedeuten und wie diese miteinander in Beziehung stehen. Und um das zu können, also den Zahlen diese Informationen zu entnehmen und sie im Geiste hin und her zu bewegen, zum Beispiel als Additionsaufgabe, verwenden wir das Arbeitsgedächtnis. Und das alles erfordert sehr viel mentale Kapazität. Dabei müssen wir aber davon ausgehen, dass Personen mit WBS Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis haben. Was bedeutet das? Kinder mit WBS können alternativ manipulative Objekte nutzen, das heißt Anschauungsmaterialien wie Stäbchen, Abakus, Zehnerblöcke und so weiter. Und wir wissen, dass sie davon auch profitieren. Alles, was ihr Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis unterstützt, sei es das Abzählen mit den Fingern oder die Verwendung von Murmeln, um beispielsweise Additionen durchzuführen. Eltern können Kindern auch helfen, indem sie ihnen Tricks beibringen. Rechentricks klingt vielleicht eher negativ, aber ich meine es positiv, um ihre Stärken beim Langzeitgedächtnis nutzen zu können. Zahlenkombinationen auswendig gelernt werden können. Zum Beispiel die Zahl 10 kann aus 1 und 9 gebildet werden, aber auch aus 2 und 8, 3 und 7, 4 und 6 und 2 mal die 5. Das ist etwas, was sie durch Wiederholung lernen können. Das macht es für sie einfacher, wenn sie mit den Addieren beginnen. Zu wissen, wenn ich 3 habe und noch 7 dazu, ergibt das 10.
This is something that children can learn through, you know, repetition. So it becomes easier when children are doing addition to know, oh, if I've got 3 and, you know, I've got another 7, oh, that makes 10. Learning what makes 10 can be very helpful. And there was something else and now I've forgotten it. But anyway, those are the kind of, maybe it'll come back. Those are the kind of key things parents can do.
Zu lernen, welche Kombinationen 10 ergeben, kann also sehr hilfreich sein. Eine Sache habe ich noch vergessen. Die ist mir gerade leider entfallen. Wie auch immer, das sind so die wichtigen Dinge, die Eltern tun können, um ihren Kindern Mathematik beizubringen. Es braucht natürlich viele Wiederholungen. Aber so lernen Kinder, was Zahlen bedeuten, durch diese Art der visuellen Darstellung, durch Manipulationen. Jetzt fällt mir ein, was ich noch sagen wollte. Einem Kind beizubringen, dass eine Hand 5 Finger hat, dass deine Hand 5 Finger hat, dass meine Hand 5 Finger hat und dass 2 Hände 10 Finger ergeben, hilft Kindern wiederum dabei, mathematische Fähigkeiten zu entwickeln und zu rechnen. Das wird den Kindern letztendlich helfen, den Wert des Geldes zu verstehen. Denn im Moment können wir ihnen zwar beibringen, dass es sich um 100 Euro handelt, aber das hat für sie keine Bedeutung. Wir haben uns mit einem Programm beschäftigt, das von einem Vater entwickelt wurde, der ein Kind mit Down-Syndrom hat. Es heißt Math for Life, Mathe fürs Leben. Wir evaluieren derzeit, ob und wie es als Video funktioniert für Personen mit anderem Syndrom oder allgemeinen sonderpädagogischen Förderbedarf. Das Programm Math for Life unterscheidet sich dadurch, dass es erstens viele Manipulationsmöglichkeiten verwendet und zweitens sehr strukturiert ist, sodass man nicht zum nächsten Schritt übergehen kann, ohne dass das Kind den vorherigen Schritt beherrscht. Man sollte also nicht zur Addition übergehen, wenn die Kinder beispielsweise die Zahlen von 1 bis 10 noch nicht in der richtigen Reihenfolge kennen. Wichtig ist aber auch, dass man ihnen anhand von Beispielen etwas beibringt. Ein gutes Beispiel ist das Thema Zeit. Viele Kinder mit WBS haben Probleme, Zeit zu verstehen. Was sind 5 Minuten? Was sind 10 Minuten? Was ist eine Stunde? Und man kann das viel konkreter erklären, indem man sagt, es dauert zum Beispiel eine Pepper Woods-Folge. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland sehr bekannt ist, aber in England ist Pepper Woods eine beliebte Fernsehsendung für kleine Kinder, die nur 5 Minuten dauert. Und Kinder haben ein sehr gutes Verständnis dafür, wie lang das ist, weil sie diese gesehen haben und sie immer 5 Minuten dauert. Man kann also seinem Kind sagen, dass es eine Pepper Woods-Folge lang dauert. Jetzt sind es 2 Pepper Woods-Folgen. Aber eine Stunde ist natürlich viel länger. Eine Stunde ist eher wie ein Film für kleine Kinder. Wenn man Kindern anhand dieser Art konkreter Beispiele etwas beibringt, könnte man für Geld etwas sagen wie: Ein halbes Brot kostet in Europa, sagen wir, 2 bis 3 Euro, richtig? Dagegen ist ein Auto sehr viel teurer. Man kann also Kindern bei bestimmten Geldwerten sagen, das kostet eher so viel wie ein halbes Brot oder so viel wie ein Auto, beziehungsweise das dauert so lange wie eine Pepper Woods-Folge oder ein Film. All das wird Kindern helfen, Zahlen besser zu verstehen.
You know, that's like buying a car, which is a lot of money, and this is more like buying a piece of loaf, where this is like one Peppa Pig, and this is more like a film, will help children with Williams syndrome to get to the understanding of what numbers really mean.
Ja, danke für all die Anregungen. Ich möchte noch die Möglichkeit des digitalen Lernens ergänzen. Sie kennen einen Vater, Thomas Dubiel, der war hier auch schon im Podcast zu Gast. Und er hat eine Mathematik-App entwickelt, weil ihm aufgefallen ist, dass sein Sohn schon im Kindergartenalter viel konzentrierter und über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten kann oder lernen kann, wenn er ein Tablet benutzt. Und ja, hat sich sozusagen dann dazu eine App überlegt und also scheint es so zu sein, dass Kinder mit WBS oder auch Jugendliche ja auch diese Art von Medium entgegenkommt.
Und ich kann mir vorstellen, dass die App auch sehr visuell und konkret ist und viele Wiederholungen ermöglicht. Und das sind die wichtigsten Aspekte des Lernens für Personen mit WBS.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das Thema Forschung zurückkommen, denn du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange damit. Weißt du eigentlich, mit wie vielen Personen mit WBS du schon gesprochen hast und die du schon gesehen hast?
Oh, that's a tricky question. Not really. So I still run a clinic.
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe immer noch die Klinik für Kinder mit WBS, wo ich diese untersuche und dann Berichte schreibe, um den Eltern zu helfen. Denn in England gibt es die individuelle Bildungs-, Gesundheits- und Pflegepläne. Diese Berichte gehen durch meine Hände. Und das sind etwa mehr als 30 Kinder pro Jahr. Und wenn ich in unsere Datenbank schaue, dann sind dort über 400 Personen mit WBS registriert. Und ich habe sie alle schon früher oder später mal gesehen. Und einige von ihnen habe ich 6 oder 8 Mal gesehen. Also ja, ziemlich viele Menschen.
And some of them I've seen over 6 or 8 times. So, yeah, quite a few people.
Wow. Und was würdest du sagen, hast du von denen gelernt? Und vielleicht auch von den Familien gelernt? Also bezogen auf Forschung, aber auch auf eine persönlichen Ebene.
Oh, so many different things.
Ja, es sind so viele verschiedene Dinge hinsichtlich der Forschung. Ich liebe es nach wie vor, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich mit Kindern mit WBS zu arbeiten, weil ich gelernt habe, dass es nicht nur wichtig ist, zu sehen, was sie können und was nicht, sondern wie sie Dinge tun. Denn genau das hat oft neue Fragen für mich aufgeworfen. Ich habe oft erlebt, dass Kinder mit WBS etwas tun, was wir üblicherweise ganz anders machen. Aktuell hoffe ich bald mit einem neuen Projekt starten zu können, das sich aus solch einer Beobachtung ergeben hat und mir auch schon Eltern gesagt haben. Wir konnten immer wieder beobachten, dass Kinder mit WBS etwas können und dann scheint es, als würden sie es vergessen. Und später können sie es wieder. Das hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, dass Lernen im Grunde keine lineare Entwicklungsbahn folgt. Aber wir wissen nicht viel darüber, wie dieser Lernverlauf aussieht, welche Höhen und Tiefen es gibt und wie viele Wiederholungen es braucht, bis ein Kind mit WBS etwas wirklich verinnerlicht hat. Deshalb haben wir jetzt Forschungsgelder beantragt, um uns intensiv damit zu befassen, wie das Lernen beim WBS verläuft, wie viele Wiederholungen es braucht. Und diese Idee haben die Kinder im Grunde selbst hervorgebracht.
From a more personal note, I think it's more about I know.
Zu den eher persönlichen Erfahrungen zählt für mich, wie hart Eltern in England kämpfen müssen, um die Unterstützung für ihr Kind zu bekommen, die sie brauchen. Aber ich habe auch gelernt, wie sehr ein Kind mit WBS die Menschen bereichert. Man betrachtet viele Dinge auf eine neue Art und Weise. Da ist so viel Liebe und so viel Freude und sie sind sehr witzig. Kinder mit WBS bringen mich oft zum Lächeln darüber, was sie für Sachen sagen oder machen. Ihre Neugier ist absolut erstaunlich. Wirklich, ich liebe die Neugier junger Menschen mit dem WBS. Du weißt, es gibt so viel Positives, was man auch noch von ihnen lernen kann.
I love that about young people with Williams syndrome is their curiosity. So I think, you know, there's a lot of positives there to learn from as well.
Wie kann man den Stimmen, den Meinungen von Personen mit WBS noch mehr Gehör verschaffen?
I think in terms of schools,
Ja, betrachten wir die Institution Schule, unterschätzen wir manchmal Kinder mit WBS, denn sie sind sehr wohl in der Lage zu sagen, was sie möchten. Ich frage sie immer, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, denn ich weiß, dass Personen mit WBS oder zumindest einige von ihnen in der Lage sein werden, einen Job zu haben und mit Unterstützung bis zu einem gewissen Grad unabhängig zu leben. Und ich denke, dass Kinder mit dem WBS mitunter unterschätzt werden, was sie tun könnten. Deshalb ist es wichtig, auf ihre Äußerungen zu hören, wenn es darum geht, was sie mögen und was sie nicht mögen, bei was sie Hilfe brauchen und bei was nicht. Wir haben vorhin über Helikoptereltern gesprochen. Manchmal brauchen Kinder keine Hilfe mehr. Sie haben es gelernt, sie können das jetzt ohne Unterstützung. Es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, nicht mehr Hilfe zu geben als notwendig. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir im Bereich der Forschung mehr auf ihre Stimmen hören. Wie wir heute schon besprochen haben, geht es darum, zuzuhören, welche Forschungserkenntnisse für Eltern erforderlich sind, damit sie ihr Kind unterstützen können, egal ob es sich um ein junges Kind oder um einen Erwachsenen mit WBS handelt. Denn sie haben die Erfahrung aus erster Hand. Das bedeutet für uns Forschern, dass wir zuhören, was ihrer Meinung nach als nächstes kommen sollte. Was sind die Schwierigkeiten? Worauf sollten wir uns konzentrieren, damit die Forschung hilfreich ist? Ich denke auch, dass das Zuhören bedeutet, nicht nur Menschen mit WBS eine Stimme zu geben, sondern auch den Lehrern und Fachleuten, die Personen mit WBS unterstützen, damit wir besser verstehen, welche Informationen sie zur besseren Unterstützung benötigen.
What information do they require to support people with Williams Syndrome better?
Vor einigen Minuten hast du gesagt, dass du einen Artikel veröffentlicht hast, in dem du die Fragen stellst, welche Prioritäten für Interessengruppen bestehen und für Personen mit WBS. Ich würde dazu gerne noch eine Frage stellen, und zwar, welche aktuellen Schwierigkeiten siehst du im Bereich der WBS-Forschung? Also auf welche Hindernisse stößt du, wenn du ein Forschungsprojekt planst und angehst?
Yes,
Über genau das Thema habe ich gerade erst vor ein paar Tagen mit Kollegen gesprochen. Zunächst einmal ist es die Finanzierung, denn das WBS tritt, wie du ja weißt, sehr selten auf. Die Frage, die uns Geldgebern immer stellen, ist, warum sollten wir Geld in Forschung stecken? Denn Forschung ist teuer. Also fragen sie, warum sollten wir Geld für eine so kleine Bevölkerungsgruppe ausgeben? Und natürlich lautet meine Antwort dann, dass das WBS bedeutsam genug ist, um erforscht zu werden. Aber darüber hinaus können wir auch viel von Menschen lernen, die unter unterschiedlichen genetischen Bedingungen leben, wenn wir diese Erkenntnisse mit der typischen Entwicklung in der Gesamtbevölkerung in Zusammenhang bringen. Also die Finanzierung ist ein Problem. Aber ich weiß auch, wie beschäftigt Eltern und Schulen sind. Damit wir forschen können, müssen wir Zugang zu Teilnehmern erhalten. Wir hatten über viele Jahre lang Teilnehmer, die häufig in unsere Forschungsprojekte mitgemacht haben. Aber andere Teilnehmer können nicht teilnehmen, weil sie keine Zeit haben. Sie können nicht nach London kommen, um an unserer Forschung teilzunehmen. Deshalb versuchen wir jetzt noch stärker, bestimmte Forschungsstudien online durchzuführen, damit auch diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, nach London zu kommen oder nicht die Zeit haben, sich so intensiv in die Forschung einzubringen wie andere, auf unterschiedliche Weise gehört werden und zur Forschung beitragen können.
Joe, wenn du nun einen Koffer voller Geld bekommen würdest, ein paar Millionen Euro oder Pfund, worin würdest du das Geld investieren? Ich gehe davon aus, dass du es in Forschung steckst, aber vielleicht hast du ja noch andere Ideen?
Gerade schwanke ich etwas. Ich habe tatsächlich unlängst darüber nachgedacht, weil mich jemand gefragt hat, was ich tun würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Ob ich dann aufhören würde zu forschen? Und ich habe gesagt, nein, ich würde nicht aufhören zu forschen. Liebe die Forschung zu sehr. Aber ich würde mit dem Geld schon gerne dazu beitragen, dass wir etwas hinsichtlich der beruflichen Beschäftigung für Menschen mit WBS und Down-Syndrom und anderen Behinderungen ändern. Denn ich bin überzeugt, dass es erforderlich ist, dass Arbeitgeber mehr über die Stärken von Menschen mit WBS und Down-Syndrom wissen. Wir sprechen so oft über die Schwierigkeiten, aber nicht genug über die Stärken. Ich habe neulich mit jungen Erwachsenen mit WBS gearbeitet. Da kam ein junger Mann zu uns im Labor, der sich sehr für Geschichte interessierte. Er kann sich Fakten gut merken und ist sehr kontaktfreudig. Er kann sich gut verbal ausdrücken. In seiner Stadt gibt es ein kleines Museum und sein Traum ist es, in diesem Museum zu arbeiten. Ich kann mir keinen besseren Job für diese Person vorstellen. Personen mit WBS sind oft kontaktfreudig und dieser junge Mensch ist sehr kontaktfreudig, hat keine Angst vor Fremden, keine Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen und interessiert sich für Geschichte. Wer könnte ein besserer Museumsführer sein als er? Und ich denke, es gibt noch andere Beispiele, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Aber wir reden vermutlich zu wenig darüber. Es geht doch darum, die richtige Stelle für die richtige Person zu finden. Eine sinnvolle Aufgabe. In England landen Menschen mit Lernschwierigkeiten oft als Regalfüller in einem Supermarkt. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise die richtige Stelle ist. Für manche Menschen mag es das sein, aber für andere gibt es vielleicht Alternativen. Und ich hätte gerne viel Geld, um eine Agentur zu gründen, die diese Vermittlung übernimmt. Also, nun, hier hast du eine junge Frau und lass uns einen passenden Job für sie finden. Etwas, in dem sie sich beweisen kann.
To do this matching between, well, here you've got a young person and let's find the right job for this young person, something that they will excel at.
Das klingt nach einer sehr guten Idee, die Millionen da auszugeben. Du hast gesagt, dass du, wenn du im Lotto gewinnen würdest, nicht aufhören würdest zu forschen. Das überrascht mich nicht, denn ich spüre mit meinem ganzen Körper, was du für eine Vollblutforscherin bist. Und so lautet meine letzte Frage dann auch, wie schaffst du eigentlich dein enormes Arbeitspensum mit der Familie und deinem Privatleben zu vereinbaren? Was ist deine Superkraft? Ist es der Swoosh vom Anfang?
It's a tricky one.
Das ist eine knifflige Frage. Ich denke, wenn man etwas tut, das man wirklich leidenschaftlich liebt, fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Das ist nach meiner Erfahrung wirklich wahr. Ich liebe es, dass ich tun, was ich gerne tue. Ich beziehe auch meine Kinder oft in Forschung mit ein, was vielleicht nicht immer ethisch ganz korrekt ist. Aber wenn ich eine neue Idee ausprobieren möchte, habe ich immer zwei Probanden zu Hause. Und dann probieren wir aus, ob die neue Idee funktioniert. Ich versuche natürlich auch, mich abzugrenzen und mir Auszeiten zu nehmen. Ich jogge viel und ich denke, es ist wichtig, von Zeit zu Zeit mal wegzufahren. Aber das Wichtigste ist, dass ich an keinen bestimmten Ort gebunden bin, um forschen zu können. Ich kann joggen gehen und über Forschung nachdenken. Ich kann auf dem Weg zur Arbeit über Forschungsprobleme nachdenken und wie ich sie lösen könnte. Und ich versuche sehr organisiert zu sein. Manchmal gelingt es mir nicht, aber ich versuche es wirklich organisiert zu sein.
Vielen Dank für deine Zeit, Joe, und das interessante und sehr informative Gespräch mit dir, für die vielen Anregungen, die du mir gegeben hast und ja vielleicht auch den Familien, die zuhören in Deutschland und vielleicht ja auch Lehrerinnen und Lehrern.
Well, thank you very much, Ingo, for having me and for your very interesting and sometimes also challenging questions.
Vielen Dank, Ingo, für die sehr interessanten und manchmal auch herausfordernden Fragen. Es war mir ein Vergnügen, dabei zu sein.
Tschüss, Joe.
Bye, bye.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.